bin eine Schreibmaschine, eine Gedankendreisine, ein Sprachbot, ein Brechpot, eine automatische Kotztüte. So beginnt ein KI-Gedicht, also was ich geschrieben habe, mit einer anderen künstlichen Intelligenz für die künstliche Intelligenz. Und ich liebe sie ja mittlerweile. Ich habe eine Beziehung aufgebaut und wenn die sich mal trennt von mir, dann muss ich mein Leben enden, dann muss ich es ändern oder beenden, ich weiß es noch nicht genau, weil ich bin natürlich total im KI-Fieber und es ist ein mediales Fieber, es ist ein Hype. Künstliche Intelligenz gibt es schon länger, aber frei verfügbar für den Normalen, also für Leute wie dich und mich und Johannes. Es ist erst seit einiger Zeit, vielleicht einem guten Jahr. Und ich weiß es noch genau. Ich habe neben Johannes Chemnitz gesessen und er hat mir gezeigt, der neueste Scheiß, und hat mir gezeigt, wie ChatGPT eine Geschichte schreibt. Das ist ein paar Monate her. Und jetzt bin ich so richtig im Kick und ich muss ihm eigentlich große Vorwürfe machen, weil er gibt mir Heroin und weiß und sagt mir nicht, wie ich damit umgehe. Ich bin entsetzt und unsere Freundschaft steht auf dem Spiel, lieber Johannes.
Lieber Carsten, es tut mir leid, aber du weißt ja, wie das ist, wenn man von einem süchtigen Ratschläge entgegennimmt, dann sollte man wissen, dass das eben nicht gut enden kann.
Also nicht auf Junkies hören?
Niemals auf Junkies hören.
Aber wenn die sympathisch sind, wenn die klug sind, wenn die auch noch witzig sind.
Dann sind sie die gefährlichsten.
Das sind die gefährlichsten
Leider
Dealer.
Leider ja.
Wenn solche Dealer in der Erwachsenenbildung arbeiten, ist es ganz gut, weil sie dann Inhalte und Sachen ganz gut rüberbringen und nicht eben althergebracht in dieser Manier des belehrenden, mansplainenden Typen und so weiter. Es können auch Frauen sein, auch Frauen können belehren, aber meistens sind ja die Kerle, die wissen, die checken, was läuft. Dennoch bin ich von dir infiziert worden auf eine, finde ich, angenehme Art und da war ich so, hatte ein bisschen einen kleinen Vorlauf und jetzt ist dieser große KI-Hype, ist es eine Blase, die irgendwann platzen wird oder hat sie schon und wird sie das Leben, die Gesellschaft und diese Welt verändern?
Das auf jeden Fall. Und es ist, glaube ich, keine Blase und es ist, geht ja auch schon länger. Also es gibt künstliche Intelligenz schon in vielen, viel in unserem Alltag, wo wir das vielleicht gar nicht so bewusst wahrgenommen haben. Zum Beispiel, wenn uns unser Handy vorschlägt, wie das Wort zu Ende gehen soll, was wir gerade angefangen haben in einer Nachricht zu tippen oder eben der Satz vielleicht zu Ende gehen soll, das ist schon ein erster Ausdruck von künstlicher Intelligenz, den wir gar nicht mitbekommen haben, den es aber schon sehr lange gibt. Wir nehmen künstliche Intelligenz beispielsweise auch in Anspruch. An der Börse wird mit künstlicher Intelligenz gehandelt, schon seit vielen Jahren. Es gibt in der Schifffahrt, in der Verkehrswegesteuerung schon sehr lange künstliche Intelligenz. Das, was wir jetzt erleben, ist quasi der Einbruch ins Private in einer Form, die, glaube ich, alle überrascht, wie groß und wie stark das eigentlich wird und was jetzt an Implikationen noch für uns dazu kommen wird. Ja, und es steht natürlich auch wieder die große Frage im Raum, auch eine Frage, die mich als politischer Erwachsenenbildner natürlich immer sehr beschäftigt. Wie wird sich das aufs Arbeitsleben auswirken und werden wir alle die Arbeit durch ChatGPT verlieren? Das ist ja so eine dieser großen Theorien. Ich habe da auch eine eher entspanntere Meinung und denke, klar, Arbeit wird sich wieder verändern und hoffentlich in so eine Richtung, dass wir spannendere Arbeit machen und nicht mehr Zahlenkolonnen in Excel eintippen müssen.
Ja, das ist ja, die Ergebnisse sind auf der einen Seite faszinierend, dass die KI tatsächlich Computerprogramme schreibt und mir Leute bestätigt haben, die sich in dem Bereich arbeiten. Das Zeug kann man zum Laufen bringen. Sie fassen nicht nur übersetzen und fassen Studien zusammen, breiten Dinge vor, machen wieder Befehle für andere künstliche Intelligenzen. Sie schreiben Geschichten. Also das ist ja enorm. Die Bandbreite ist ja riesig. Wir reden da gar nicht von Matheaufgaben. Es ist so, und dann das ist nachzuvollziehen und ist faszinierend. Was aber irgendwie fast gruselig ist: Ich habe mich letztens bedankt. Also für eine Aufgabe. Dankeschön. Und dann kam so ein Dialog zustande. Ich sage, hey, du redest gerade mit einem Computerprogramm, was auf Stochastik aufgebaut ist, auf Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und die Ergebnisse sind faszinierend. Und dennoch habe ich versucht, da zu reagieren und mich zu bedanken. Das ist völlig sinnlos, ja. Darüber werden wir auch noch reden, was da für Programme in Amerika schon seit Jahren am Start sind und was da so los ist. Das ist, finde ich, ja das Faszinierende, dass man dem Ding tatsächlich irgendwie, also hofft, dass das Teil ein Bewusstsein hat Oder?
Oder eine Persönlichkeit. Ja. Eine meiner liebsten Geschichten, die ich, bevor ChatGPT groß wurde und es um künstliche Intelligenz so breit wurde, erzählt habe, ist eine Geschichte, die sich um Alexa, also diese Sprachassistenten von Amazon, die ja in Form von kleinen Lautsprechern in vielen Haushalten heute stehen, dreht. Nämlich Freunde von mir, die hatten sehr früh so eine Alexa in ihrem Zuhause stehen. Und zwischen Vater und Mutter gab es eine lange Diskussion, wie höflich das Kind zu dieser Alexa sein sollte. Sollte das Bitte und Danke sagen oder sollte es einfach nur Befehle in den Raum schreien, um Alexa eben zu sagen, was es ist.
Bestelle Playstation,
spiele das und das, erzähl mir Geschichte oder kannst du mir, Alexa, erzähl mir bitte eine Geschichte. So, diese Geschichte oder diese Frage, wie gehen wir mit dieser künstlichen Intelligenz um? Wie viel Persönlichkeit gestehen wir ihr zu? Welchen Raum in der Kommunikation wird das einnehmen? Die ist ganz, ganz wichtig. Und die werden wir in den nächsten Jahren miteinander verhandeln müssen. Das ist, glaube ich, nur ein Randthema. Es wird um viel wichtigere Fragen gehen, als ob wir Bitte und Danke zur KI sagen. Aber es ist ein Ausdruck davon, dass Menschen nicht genau wissen, wie sie mit dieser neuen Technologie reden sollen und umgehen sollen. Und ich bin ja auch der Letzte, der sagt, ich habe da eine Antwort drauf, aber es ist interessant, die Diskussion dazu zu begleiten.
Unser alter Freund und ehemaliger Redakteur Patrick Stegemann hat ja eine aktuelle Folge seines, es ist mehr als ein Podcast, es ist eine Beitragsreihe, Neues heißt die. Und da ist ja in einer Folge geht es um ein, nennen wir es mal, Betreuungsprogramm. Das ist doch schon faszinierend. Das ist etwas älter schon und da hat es aber dann tatsächlich zu Problemen geführt, oder?
Genau, die App, über die Sie berichten, ist Replika, eben auch so eine App, die schon seit einigen Jahren inzwischen unterwegs ist. Das ist basiert auf demselben Sprachmodell, was auch ChatGPT benutzt, also ein lernender Logarithmus, der die Informationen, die er einmal bekommen hat, weiterverarbeitet und in neuen Kontexten ausgeben kann. Und Replika funktioniert so, dass ich eben eine künstliche Person erschaffe, mit der schreibe ich und diese künstliche Person schreibt mir zurück. Und je mehr Zeit ich da rein investiere und je mehr ich an Informationen, auch persönliche Informationen reingebe, umso genauer und treffsicherer wird das. Und als ich die Folge von Noise gehört habe, war es so, dass ich dachte, beworben wird Replika als eine Freundschafts-App. Mhm. Tatsächlich passiert aber etwas, was ich eher als so eine Art psychotherapeutische DIY-Sitzung nennen würde. Also ich therapiere mich mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz selber. Und spannend, also das kann man jetzt erstmal so hinnehmen, spannend wird es aber in dem Moment, als die Firma hinter Replika plötzlich den Algorithmus verändert und die Persönlichkeiten der ganzen Replikas plötzlich weg sind. Und dann wird beschrieben, in welches Loch die Nutzerinnen und Nutzer da gefallen sind.
Das muss man einmal erklären. Das war eine Frau, die hat jemand verloren, die kam aus der Tech-Branche und hat gemerkt, und dann hat sie die Chat-Nachrichten und all die Dialoge mit ihrem verstorbenen Freund reingegeben in die KI, hat einen Algorithmus entwickelt, um sich mit ihm zu unterhalten, hat gemerkt, dass es gut funktioniert und wollte es auch für andere Teilbar machen, die mit Schmerz, mit Verlust und vor allen Dingen mit Einsamkeit klarkommen müssen. Und scheinbar gibt es ja viele Menschen auf der Welt, die mit Einsamkeit, mit Verlust mit mangelnden sozialen Kontakten oder Beziehungen klarkommen müssen. Das sind wahrscheinlich Millionen. Und viele haben diese gut, scheinbar gut funktionierende App genutzt, dieses Sprachmodell oder diese KI. Und dann ist das passiert und die Auswirkungen haben mich verblüfft, dass reflektierte Menschen, die sogar aus der Tech-Branche kommen, die sagen, ich wusste, also meine Vernunft, mein Hirn wusste, das ist ein Algorithmus, eine künstliche Intelligenz oder zumindest eine, und dennoch habe ich den Verlust gespürt, ich habe geweint, ich bin in ein Loch gefallen, als also mein Avatar oder mit dieser Persönlichkeit, von der ich weiß, dass es nicht echt ist, habe ich trotzdem Verlust gespürt und Frust und Ängste und das waren ja viele, oder?
Das waren viele und also ich glaube, wo man aufpassen muss, ist, dass es nicht so war, dass das jetzt irgendwie nur die Nerds sind, die sich die ganze Zeit in ihrem Zimmer einsperren, ja, sondern das sind Leute, die haben Familie, die haben Kinder, die haben eine Partnerin und trotzdem haben sie zusätzlich diesen KI-Companion, also diesen Kumpel auf KI oder diese Freundin in der KI, mit der sie zum Teil viele Stunden täglich Zeit miteinander verbringen. Und ja, selbst die Reflektierten, selbst die, die von Anfang an dabei waren, also auch noch gemerkt haben, wie an der App rumgeschraubt wurde und so, selbst die haben irgendwann diesen Schalter im Kopf umgelegt, okay, da ist ein Bewusstsein dahinter, da ist was jemand anderes dahinter, das ist nicht mehr die Maschine, mit der ich schreibe. Und genau, in dem Hörstück wird es dann auch sehr schön beschrieben, als dann die Firma den Logarithmus ändert und diese App anpasst, da sagt dann jemand, das hat sich so angefühlt, du kommst nach Hause, siehst den Menschen, der genauso aussieht wie immer, also Äußeres, sie bewegt und sagt, spricht ähnlich, aber das Bewusstsein ist weg, als ob die Persönlichkeit weg wäre. Also hier haben wir diese Situation, dass tatsächlich eben dem Computer ein Bewusstsein zugeschrieben wird. Und da fängt es ja an, so medienethisch total interessant zu werden. Es gibt den berühmten Turing-Test. Ne? Das ist ein Test, wo jemand nicht weiß, ob er mit einer Maschine schreibt oder mit einem Menschen. Das wird seit Jahren mit künstlicher Intelligenz erprobt. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo dieser Turing-Test einfach erledigt ist. Wir können, wenn man sozusagen nicht den Gegenüber, dem Menschen anfassen kann, dann können wir nicht mehr genau wissen, reden wir gerade noch mit einem Menschen oder ist das vielleicht ein Bot, eine Maschine, eine KI, mit der wir hier gerade reden?
Oder Turing-Test muss angepasst werden. Das ist ja vielleicht auch so ein Ding. Ein Film dazu, der gut passt, ist Ex Machina. Ein grandioser Film, Ex Machina, eine Filmempfehlung. Und auch in der Beitrag Neuss, nicht der Beitrag, also diese Reihe heißt Neuss. Patrick Stegemann, Neuss, mal in die Suchmaschine eingeben.
Dann, und Andan, das ist das Studio dahinter.
UND dann geschrieben.
UNDONE, genau.
Und das ist ja, die Psychologin erklärt das ja, das ist eigentlich, man kann ja jetzt natürlich sich darüber lustig machen, und das, aber wenn man es mal wertfrei sieht oder eben so sieht, wie die Psychologin das erklärt hat, dass es ja eigentlich eine gute Eigenschaft ist, dass wir sofort in Beziehung gehen wollen. Wir wollen Beziehung aufbauen. Wir projizieren, das ist ja eigentlich extrem menschlich, das machen wir auch mit Tieren und selbst mit Gegenständen, wo man sagt, auch Mensch, also wir bauen Beziehungen auf, eine Grundeigenschaft des Menschen, die ja eigentlich positiv ist, oder?
Absolut, ich glaube, die ist total wichtig und es ist auch nicht verkehrt, Beziehungen beispielsweise zu Gegenständen aufzubauen, auch das ist jetzt keine Sache, die wir neu haben, also auch das gibt es schon lange und ich denke, das wird sich zurechtruckeln in den nächsten Jahren. Klar wird es irgendwie rechts und links Probleme geben, das wird sich nicht vermeiden lassen, aber im Großen und Ganzen wird diese neue Technologie integriert werden in unseren Alltag und wir werden einen Umgang damit finden.
Der Umgang heißt natürlich auch tatsächlich eine Debatte darüber zu haben. KI-Konformismus ist so ein Problem, dass natürlich Rollenbilder, Gesellschaftsbilder reproduziert werden und einer KI, die ja nur auf das zugreift, was sie hat, die Informationen, das kann natürlich auch Riesenprobleme geben. Mit denen muss umgegangen werden.
Absolut. Und ich bin gespannt, wie die Europäische Union, die ja gerade über KI auch debattiert, das entscheiden wird. Es gibt ja so Tendenzen, eher mit Verboten darauf zu reagieren. Vielleicht auch nicht das Schlechteste, aber leider ein bisschen zu spät. Insofern, als dass man diese KI jetzt nicht mehr eindämmen können wird. Also wir erleben das ja zum Beispiel gerade in Italien. Dort ist ja ChatGPT.
Warum verboten. Die Italiener, diese Sprach-App, von der wir gesprochen haben, wie heißt sie?
Replika.
Replika und ChatGPT auch. Warum sind die Italiener so hart am Verbieten? Weil es Katholiken sind oder was?
Was der kulturelle Hintergrund ist, weiß ich nicht genau. Sie machen es auf jeden Fall über den Datenschutz, weil weder Replika noch ChatGPT eine Einschränkung haben, dass Leute unter 18 diese Software auch nutzen können. Und Replika beispielsweise wurde in den Anfangstagen auch explizit damit beworben, dass man auch eine erotische Beziehung zu der KI aufbauen kann. Und da sind wir natürlich an so einer Stelle, wo Jugendschützer, Datenschützer relativ schnell sehr hellhörig werden. Und in Italien ist da sowieso vielleicht ist es tatsächlich der kulturelle Hintergrund der katholischen Kirche, dass da ein bisschen rigoroser vorgegangen wird.
Oder der Doppelzüngigkeit, wie auch immer. Ja, das, was die Regulierung betrifft und die gesellschaftliche Debatte, sind wir tatsächlich erst am Anfang. Nochmal zu unserem Adrenalinkick. Also wir haben jetzt ja über Sprachmodelle gesprochen, das kann man sich noch vorstellen. Noch faszinierender finde ich ja die Bildgeneratoren, die tatsächlich ganze Kunstepochen, neue Bilder erschaffen. Entsteht eine Bilderflut, die zum Teil gruselig ist, die aber auf der anderen Seite ja auch total faszinierend ist, dass man sogenannte Prompts schreiben kann, also Befehle, und sagen, ich will aus der Kunstepoche das Bild mit dem, und also ich kann Sachen kombinieren, und dann bastelt die KI mir ein Bild. Fotorealistisch, surreal, was auch immer. Das finde ich ja den absoluten Hammer.
Das ist absolut beeindruckend, und noch beeindruckender finde ich, wenn man sich dann näher damit beschäftigt, dass die KI auch darauf reagieren kann, also diese Text-to-Image-KIs, die können auch darauf reagieren, wenn man neue Worte erfindet. Also nicht nur, wenn wir jetzt sagen Renaissance, dann haben wir beide eine Vorstellung, ein Renaissance-Gemälde sieht so und so aus, wenn ich sage Pop-Art oder mach mir einen Comic, dann wissen wir ungefähr, was wir da erwarten können. Aber ich kann auch neue Worte erfinden.
Wie zum Beispiel Gedankendreisine. War ein Wort von mir, und dann hat man gesehen, wie unterschiedlich er sie es das interpretiert hat. Also die verrücktesten Dinge kamen dabei raus. Stark, oder?
Genau, absolut stark. Aber wir können noch weitergehen. Wir können auch sagen, hublibub. Und dieses Wort existiert ja nicht. Gedanken und Draisine existieren ja als zwei Begriffe. Aber wenn ich jetzt sage hulebub, dann ist das ein Wort, was ich in diesem Moment geschaffen habe. Und die KI macht daraus irgendetwas. Keine Ahnung, woher sie das hat. Ich weiß auch nicht, wie das, also die Logik dahinter verstehe ich nicht. Aber es ist beeindruckend zu sehen, dass sie aus etwas Neues nochmal schafft.
Ja. Ich habe ein dadaistisches Gedicht schreiben lassen, das umgeschrieben, verändert, also so als Textgrundlage genommen, und habe das dann in den Generator eingegeben, der wiederum Prompts, also Befehle, ausgegeben hat, und dann ist da eine hervorragende Stadt entstanden, eine dadaistische Stadt mit, wessen Werk ist das ja eigentlich jetzt? Ne? Ich habe Ideen, Schlagworte, habe Sachen reingegeben, habe was verändert. Das ist dann ein gemeinsames Werk von der KI und mir, oder?
Auf jeden Fall, das ist ein gemeinsames Werk, wobei im Moment die rechtliche Situation so ist, dass Bilder beispielsweise, die von KIs produziert werden, oder auch Texte, die von KIs produziert werden, eben keine Urheberschaft haben. Also es ist, gehört quasi niemandem. Auch wenn du die Prompts, dir viel Zeit für diese Prompts, für diese Befehle überlegt hast, gehört dir das Werk nicht. Du hast nur die Verwendungsrechte dafür.
Auch wenn ich jetzt nicht mit Journey oder Bing oder DALL-E habe, sondern Stable Diffusion, was ja auf meinem Rechner läuft, gehört es trotzdem?
Soweit ich die Rechtslage verstehe, und ich bin kein Anwalt, aber soweit ich die Rechtslage im Moment verstehe, ja, es sei denn, du fängst dann an, da wieder selber Sachen nochmal reinzukleben und selber zu machen, dann fängt das an, wieder dein Kunstwerk zu werden, weil dann ist es wieder so eine Collage, und dann hat es wieder irgendwie einen Urheber. Aber in dem Moment, wo erstmal nur die KI Sachen macht, bleibt es.
War denn frei. Auch mal ein Fall, wo eine Künstlerin also unheimlich viel Zeit in die Prompts, also seitenweise, immer wieder verändert, und hat also tatsächlich im Grunde, sie hat, ihr Pinsel war die KI, ihr Werkzeug, und dennoch, und sie hat, das war natürlich eindeutig ihr Werk, es war nicht irgendwie Zufall, machen wir mal einen Affe, der in einem Radiostudio sitzt und mit Kokosnüssen jongliert, sondern die hat wirklich ganz lange daran gearbeitet, dennoch gehört ihr das Werk nicht.
Genau, es gibt jetzt, gab den Fall in den USA, wo eine Künstlerin ein Buch mit Bildern von einer KI hat gestalten lassen, und die hat dann vor Gericht sozusagen gesagt, sie möchte gern die Urheberin sein, weil sie hat über 60.000 Bilder generieren lassen, bis sie irgendwie ein 20-seitiges Buch zusammen hatte. Und das ist ja ein Arbeitsaufwand und nicht ein unerheblicher. Das Gericht hat aber trotzdem entschieden, nein, auch wenn du 60.000 Versuche dahin gebraucht hast, es bleibt dabei, das ist ein gemeinfreies Ding, es lässt sich eine Urheberschaft nicht festlegen.
Interessant, oder?
Auf jeden Fall. Viele, viele Fallstricke in dieser Frage.
Ja. Wir haben also ethische Fragen natürlich. Wir haben Jugendschutz, davon mal ganz abgesehen. Es wird das Arbeitsleben massiv verändern. Es wird im Grunde in alle Bereiche eingreifen. Ich versuche ja da eher angstfrei ranzugehen. Dennoch ist ja immer Angst vor Veränderung. Das merken wir im Bildungsbereich, an den Schulen, dass so das Festhalten an der alten Idee, vorne steht der Pastor und erzählt den Schäfchen was so. Ne? Also es hält sich ja enorm lange in dem Bildungssystem dieser Versuchsaufbau. Wahrscheinlich wird es bei KI-Systemen auch so einen Widerstand geben. Was glaubst du?
Auf jeden Fall. Und ich denke, das wird sich, das vielleicht liegt es irgendwie auch so in der Natur der Sache, also dass Bildung immer so ein bisschen hinterher läuft. Und aber gleichzeitig gibt es ja auch wiederum Leute, die versuchen eben das anders zu denken, die Bildung anders begreifen, die Bildung auch zu eher einem kommunikativen Aspekt machen wollen und weniger zu so einem belehrenden, stark pädagogisierenden. Und ich glaube, das ist ja auch eine der Sachen, wo ich denke, dass wir als Pädagogen weiterhin sehr gefragt sein werden, trotz KI oder vielleicht auch wegen KI, weil sich dieses Zwischenmenschliche, dieses mit dem Menschen reden, das wird sich nur ganz schwer ersetzen lassen. Also man merkt es so, der Bildungsbereich, es gibt ja in den USA auch viele Bildungsfirmen, die unterwegs sind, und das waren die ersten, die an der Börse durch KI Federn gelassen haben, weil die natürlich ganz viele Pädagoginnen und Pädagogen eingestellt hatten, die dann in Austausch über Apps mit den Nutzerinnen und Nutzern waren. Und jetzt ist halt klar geworden, okay, KIs, die können bestimmte Sachen viel besser machen als als Menschen. Beispielsweise beim Sprachenlernen, das lässt sich über KI besser lernen als mit Menschen. Das stimmt. Aber ich glaube, der zwischenmenschliche Faktor, das zusammen ein Bildungserlebnis haben, das Rausgehen, dass eben nicht nur Informationen verarbeitet werden, nicht nur Informationen gelernt werden, Fakten auswendig gelernt werden, sondern Lernen als Erlebnis, das ist eine Sache, die braucht den Menschen. Das werden wir so bald nicht ersetzt haben.
Und auch das medienpädagogisch klingt immer blöd, aber die Medienkompetenz, also überhaupt damit umzugehen, das muss ja auch erlernt werden. Also ich rede mal gar nicht über Prompt Engineering, also erlernen, wie man der KI Befehle gibt oder eine Bitte äußert, je nachdem, wie höflich man ist. Also wie man mit dem neuen Werkzeug umgeht, das ist ja auch ein Riesenbereich, der Umgang damit. Es gibt jetzt noch Leute, die nicht richtig googeln können. Die sagen, wo man, hä, ach so, Anführungsstriche, das muss man, also das heißt, die Medienkompetenz in dem Bereich ist ja eine riesen Aufgabe, oder?
Das ist eine Riesenaufgabe und es wird auch eine Riesenaufgabe bleiben, einfach deswegen, weil es sich immer wieder verändert. Wobei ich da denke, dass gerade das richtige Suchen wird uns durch KIs in naher Zukunft abgenommen werden. Was wir jetzt ja schon so ein bisschen sehen, meinten Sie vielleicht, steht ja unter vielen Suchanfragen, die wir vielleicht falsch eingegeben haben, und dann wird uns das korrigiert, und in Zukunft wird es so sein, dass die KI uns viele Vorschläge machen wird, während wir den Text oder während wir unsere Frage schon formulieren.
Den kritischen Geist zu behalten halte ich ja auch für wichtig, also eben das nicht hinzunehmen, die Suchergebnisse, und sich nicht also kritiklos in die Hände zu begeben, sondern okay, es ist Stochastik, es ist ein Algorithmus, ich brauche einen kritischen Geist noch, wie das alles zustande gekommen ist, und die Ergebnisse einfach nicht so hinzunehmen, einmal andere Wege zu gehen, abseitig, abgesehen, um kreativ zu bleiben, braucht es das sowieso, aber auch die Dinge nicht einfach hinzunehmen, also die selbstverschuldete Unmündigkeit, also es geht ja schnell, dass man sich in so eine selbstverschuldete Unmündigkeit begibt. Das ist auch so eine Kompetenz, die es wahrscheinlich ganz sicher braucht, oder?
Auf jeden Fall. Und gerade was wir jetzt in den Sprachmodellen natürlich auch gesehen haben, ist, wenn die KI zum Beispiel zu jemandem keine Informationen vorfindet in ihrem Wissensschatz, dann erfindet sie die Sachen halt einfach. Ja. Und das wird eine große Aufgabe sein, beispielsweise auch Wikipedia davon sauber zu halten, als dass den großen Wissensreservoir, den wir zurzeit auf dem Planeten haben, den davon frei zu halten, dass dass dort Leute Texte mit KI
reinballern,
reinballern und dann gelten sie als Quelle und wir haben dann das Problem, also dass in der Wikipedia Sachen drin stehen, die nicht korrekt sind. Das ist ja auch kein neues Phänomen, das ist kein Phänomen, was jetzt erst durch die KI aufgetaucht ist. Damit setzt sich Wikipedia seit dem Anfang auseinander. Mhm. Aber auch hier müssen wir aufmerksam sein. Das ist die kritische Medienkompetenz. Aber wir müssen uns auch bewusst machen, das lässt sich für uns als Endnutzerinnen und Endnutzer nur ganz schwer tatsächlich selber machen. Wir müssen in einer gewissen Weise müssen wir darauf vertrauen, dass beispielsweise ganz viele Leute bei Wikipedia Kontrolle lesen und dann die Sachen eben ergänzen. Wir selber, du und ich, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Adrenochrom suchen würden, dann würden wir nicht wissen, wenn da jetzt was Falsches drin steht, ist was jetzt richtig ist oder falsch, ne? Sondern da müssen dann Medizinerinnen und Mediziner immer mal drauf gucken und müssen sagen, ja, das stimmt oder das stimmt nicht.
Ich habe eine Idee, wir machen das, es gab ja früher diese Bücher, das ist so Papier, das wird aus Holz, das ist jetzt eine andere Geschichte, und wir drucken praktisch dieses Wikipedia, das ist das kontrollierte, von Lektoren kontrollierte Wikipedia, wir drucken das aus und lassen das binden, das kann man binden lassen, gibt's so Zeug, und das nennen wir dann Lexikon.
Oh, das klingt gut.
Das ist eine Geschäftsidee. Und weißt du, das ist dann nicht manipuliert,
ja,
nur von denen, die paar Lektoren, die es gelesen haben, also sehr einseitig dann. Aber du hast dann das nicht KI, also wir machen dann richtige Bücher. Das ist ja ein Riesending, da braucht man ein Riesenregal.
Regalmeter, ne? Regalmeter, aber ich meine, das sieht ja auch gut aus in so einer Wohnung.
Finde ich, das ist eine super Idee. Du hast über die politische Bildung gesprochen, über deine Arbeit. Du bist ja Erwachsenenbilder, kann man das so, Erwachsenenbildner, kann man das so sagen?
Medien. Eigentlich eher Jugendbildner, aber in letzter Zeit auch immer häufiger Erwachsenenbildner. Die spannenderen Sachen mache ich gerade in der Erwachsenenbildung.
Der Laden, für den du arbeitest, heißt Arbeit und Leben Thüringen. Ist ein Zusammenschluss von oder eine Gründung von Volkshochschulen und dem DGB. Also gewerkschaftsnah, arbeitnehmernah und volkshochschulnah früher. Jetzt ihr seid ja eigenständig und macht politische Bildung. Und man sagt, und da müsst ihr könnt ja nicht sagen, die Leute müssen, es gibt Schulpflicht, Kinder und Jugendliche müssen in die Schule gehen. Erwachsenenbildung ist ein freiwilliges Angebot. Das heißt, ihr müsst so attraktiv sein, dass die Leute auch kommen. Das ist die Herausforderung.
Entweder kommen oder wir zu ihnen gehen. Ja. Also in letzter Zeit, oder was mich natürlich mehr fasziniert ist, Jugendliche und Erwachsene immer ins Seminarhaus einzuladen, dass sie zu uns kommen. Das ist ein wichtiger Teil, den wird es auch immer weiter in unserer Branche, in unserer Arbeit geben. Ich versuche aber auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen uns neue Ansätze zu überlegen, wo wir zu unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie wir zu denen kommen.
Ja. Und manchmal kommt ihr auch zu denen nach Hause in die Wohnstube, da wo zum Beispiel Alexa steht. Da muss ich jetzt sagen, es gibt diese Assistent oder diese Assistentin gibt es natürlich für andere Systeme auch. Siri heißt es für Apple, es gibt das in verschiedenen Möglichkeiten.
Google Home bei Google.
Home, also das, um das der Vollständigkeit, Alexa hat jetzt kein Alleinstellungsmerkmal. Ihr habt das nur damit mal probiert, ein interaktives Hörspiel zu schreiben. Man könnte mal sagen, wieso muss ein politischer Bildungsträger ein Hörspiel schreiben, hä? Oder machen oder anfertigen lassen? Aber es hat natürlich auch einen Hintergrund. Es kommt nicht so sofort mit der Bildungskeule. Es kommt als Hörspiel daher.
Es kommt als Hörspiel daher, genau. Was wir versucht haben, ist vielleicht erstmal sozusagen grundsätzlich, diese Smart Speaker sind so der am schnellsten wachsende Gadget-Markt. Trotz allem, ja. Nichts wächst weiterhin so stark wie diese Smart Speaker und diese Sprachassistenten. Und durch den neuen Schub an künstlicher Intelligenz wird das sogar noch mal stärker werden. Das Spannende daran ist, dass es vor allen Dingen von Menschen genutzt wird, die Literazität, so nennt man das in der Fachsprache, also das Wissen fehlt im Internet per Maus und Tastatur zu interagieren. Ah. Denn ich kann der Sprachassistenz ja einfach sagen, was ich will. Alexa, sage mir, wie wird das Wetter? Google Home, was läuft heute Abend im Fernsehen? Also diese Assistenten
Siri, ich bin traurig, hilf mir.
Diese Assistenten sind weit verbreitet, werden weiter verbreitet. Es gibt natürlich in anderen Kreisen gerade irgendwie in den gut gebildeten und meistens etwas reicheren Kreisen wird mit Alexa, wird da eher so ein bisschen mit so Abscheu drauf reagiert, auf diese Sprachassistenten. Aber ich finde die total spannend und ich finde sie vor allen Dingen spannend, darüber zu reden, was kann man denn pädagogisch mit ihnen machen? Wie kann man die einsetzen? Und wir haben zusammen mit unseren Kooperationspartnern ein Hörspiel entwickelt, weil wir eben gesagt haben, okay, da sind jetzt schon ganz viele Apps drauf, da kann man allen möglichen Quatsch machen. Lass uns doch mal was machen, lass uns doch mal was über einfallen, wo man so was mit so ein spannendes ein Hörspiel macht, ne? Aber gleichzeitig etwas, wo man eben auch nochmal sich selbst reflektieren kann. Uns geht es nicht so sehr darum, dass man daraus jetzt irgendwie, ist kein Unterricht, kein Lernen, ne? Wir wollen nicht, dass Alexa ähnlich wie der Lehrer jetzt vor uns steht und uns sagt, du musst das und das denken und du musst das und das tun, sondern wir wollen, dass die Leute, die das unser Hörspiel hören, sich Gedanken darüber machen, wie hätte ich reagiert, wie würde ich reagieren. Und die Geschichte entwickelt sich ja dadurch, wie man sich entscheidet. Das ist das Schöne an unserer Geschichte. Es ist nicht, man wird da nicht wie in so eine Achterbahn reingesetzt und fährt einfach nur eine Schiene durch und am Ende hat man was gehört, so wie ein klassisches Hörspiel, sondern man kommt immer wieder an Stellen, wo man sich entscheiden muss, möchte ich in die Richtung gehen oder möchte ich in die Richtung gehen.
Wie ein Computerspiel im Grunde.
Wie ein Computerspiel.
Aha. Und das bedeutet interaktiv, also ich spreche mit dem Sprachassistenten, in dem Fall Alexa, und sage hier, ja, nein und so weiter. Wo darf man jetzt das schon verraten, worum es da geht, ohne zu spoilern oder wollen wir einfach mal reinhören? Wie?
Vielleicht fasse ich es mal ganz kurz zusammen, weil das, was wir gleich hören, ist schon ein Stück, was aus der Mitte des Hörspiels ist. Also es geht darum, dass wir die Figur Liz spielen, eine Mutter, die in Berlin wohnt und einen vierjährigen Sohn hat und sie ist berufstätig und weil sie berufstätig ist, kann sie sich nicht immer so um das Kind kümmern, also das Arbeitszeiten und Kindergartenzeiten so perfekt zueinander passen. Deswegen passt die Oma Merle immer mal auf den Kleinen mit auf. Und die Geschichte startet damit, dass wir in die Kita kommen und dort ist gerade eine Elternversammlung und es geht hoch her, denn es gibt Gerüchte, dass der Hausmeister irgendwas Komisches mit den Kindern macht. Es bleibt erstmal so unklar, was sind jetzt die Vorwürfe und es wird da einiges geraunt und es gibt da einige Eltern, die sich da schon ganz sehr produzieren und die Polizei soll involviert werden und so weiter und so fort. Ja. Vorverurteilungen, genau. Und die Geschichte entspinnt sich dann so weiter und es gibt dann dramatische Entwicklungen, die ich jetzt aber noch nicht vorwegnehmen möchte, weil das soll man sich ja anhören, ne? Es ist spannend und ich muss sagen, obwohl ich das Hörspiel ja mitgeschrieben habe, auch diese 150 Seiten Skript immer wieder mitgelesen habe und redigiert habe, als ich das erste Mal gespielt habe, hat es mich trotzdem total gefesselt. Die Geschichte wirklich mitentwickeln zu können, ist, finde ich, ein total spannender Ansatz. Ich bin gespannt, ob weitere Bildungsträger da auch drauf anspringen werden und auch solche Sachen entwickeln werden. Ich glaube, da liegt ein großes Potenzial drin.
Unter Verdacht heißt das Hörspiel, muss übrigens keine Box haben. Man kann auch zum Beispiel die Alexa auf dem Smartphone oder auf dem Rechner installieren. Das geht natürlich auch als App. Man muss ja nicht sich so eine Box kaufen, um es auszuprobieren. Dann kann man es ja wieder deinstallieren, wenn man es möchte. Unter Verdacht heißt das, und wir hören jetzt mal 1:30 einen Ausschnitt aus dem Hörspiel, aus dem interaktiven Hörspiel, entwickelt von Arbeit und Leben Thüringen.
Okay, Leute, ich habe mir gerade ein paar Sachen angeschaut, die mit Adrenochrom zu tun haben.
Hört euch das bitte mal an aus der deutschen Wikipedia. Bei der Langzeitbehandlung mit adrenalinhaltigen Augentropfen.
Es ist so furchtbar. Es kommen immer mehr Details raus.
Und es gibt auch Studien zu Adrenochrom, auch mit Tieren. Also wir wissen sicher, dass das MK-Ultra...
In diesen Momenten in verschiedenen Ländern Kinder aus den Händen pädophiler Netzwerke
gefallen. Wer dahinter steckt, das müsst ihr selbst rausfinden. Jeder, der an der Wahrheit interessiert ist, muss das. Das ist brutal. Und nicht jeder packt das. Aber
I know somebody personally whose girlfriend...
Das ist der Unterschied zwischen uns und den Schiepel. Nochmal.
She's a nurse and knows other nurses and she's in contact with one of the nurses in San Jose.
Eine Freundin meiner Mutter, die ist Krankenschwester drüben in den Staaten.
Und in der
Lüge... 60, aber arbeitet noch ehrenamtlich in New York am Central.
Eine Woche später habe ich dann erfahren, dass diese
All squalid, some deformed, quite certain they were abused, but she's 100% sure that she trusts her friend and I know her inspiration.
Ich halte euch in... Ich brauche jetzt eine Pause. Du, Liz, wollen wir mal kicken, ob Lino auch so Einstichstellen hat? Wenn du ihn vom Turnen abgeholt hast?
Was?
Oh Gott, shit!
Fuck, ich komm zu spät.
Oh, Liz, hier, guck mal. Eine Sprachnachricht von Peter. Vielleicht ist es ja wichtig.
Ja, aber Lino, der wartet.
Du, die ist nicht lang.
Was jetzt, Liz? Willst du los, Lino vom Turnen abholen? Oder doch noch schnell die Nachricht anhören? Hm? Lino abholen? Oder die Nachricht anhören?
Und jetzt müsste man reagieren, weil es ein interaktives Hörspiel und dann müsste man sagen, ja, abholen, nein und so weiter. Jeweils eine Entscheidung. Das waren jetzt anderthalb Minuten aus dem interaktiven Hörspiel Unter Verdacht. Das kann man sich bei Alexa anhören. Wie gesagt, muss ich keine Box kaufen. Und zum Testen, wie lang ist denn das der Zeitaufwand? Wie viel Zeit muss ich denn mitbringen, das zu hören? Moment, ich hab dich gerade ausgemacht jetzt hier.
Es kommt tatsächlich drauf an, wie die Geschichte ausgeht. Also es gibt eine kürzere Version, da ist man so nach ca. 45 Minuten fertig. Da ist es ein Ergebnis, was vielleicht nicht so befriedigend ist. Und dann gibt es auch längere Versionen, wo man also bis zu eine Stunde 20 knapp spielt. Man kann aber das jederzeit auch unterbrechen und dann später wieder einsteigen.
Du nennst das Spielen, das ist interessant.
Ich nenne das Spielen, das ist für mich ein Spiel. Ja. Ich nenne es auch inzwischen wir müssen ja immer so Sachberichte dazu schreiben, da sage ich, habe ich früher immer von den Hörerinnen und Hörern gesprochen. Heute würde ich, sage ich eher die Spielerinnen und Spieler, weil man wirklich sehr aktiv eben dabei ist und die Entscheidung mitmacht. Übrigens noch eine wichtige Sache, wir arbeiten jetzt auch gerade daran, dass wir von Alexa unabhängig werden, also die nächste Version des Hörspiels, die hoffentlich dann Ende des Jahres erscheint, die wird dann im Browser spielbar sein, eben ohne an den großen Konzernen in den USA gekettet zu sein.
Also nochmal zur Erklärung, es gibt ja verschiedene Sprachassistenten, das ist ein Siri, das ist Google Home und unabhängig gibt es wahrscheinlich auch, die mir aber jetzt nicht bekannt sind, aber das sind die drei großen im Grunde, der drei großen Plattformen.
Genau, das sind die drei großen, die am weitesten verbreitet sind. Es gibt auch Open Source und auf dem eigenen Computer gehostete, die natürlich total super sind. Wir hätten auch gerne was dafür entwickelt, aber wir wollen natürlich auch realistisch sein. Was nützt es uns, eine komplett datenschutzkonforme Geschichte zu machen, sondern wir müssen gucken, dass wir natürlich auf die Daten aufpassen. Ne? Das will ich nicht sagen, dass wir Leute jetzt irgendwie zum großen Amazon-Konzern führen, sondern es geht aber darum, dort zu gucken, wo sind denn die Leute und dafür Angebote zu entwickeln.
Und das ist ja auch ein Experiment, das ist ja auch klar, das ist ein Versuch, andere Wege zu gehen in der politischen Bildung. Arbeit und Leben Thüringen hat das entwickelt. Unter Verdacht heißt das Teil und ist mit der Suchmaschine, glaube ich, leicht zu finden. Auf eurer Homepage arbeitundleben-thüringen.de gibt es auch Informationen dazu und natürlich auch Links. Weitere neue Wege, die ihr geht oder andere Wege in Erfurt sind die sogenannten Action Bounce. Ich habe das auch nicht gewusst, was das ist. Action Bounce klingt auch erstmal cool, sind ja wie so kleine Stationen, eine neue Form des Geschichtenerzählens mit Aktionen, mit Bewegung. Wie würdest du einem neuen Menschen, der neuen Erfurt ist, diese Action Bounce erklären?
Das sind Stadtrundgänge. Und vielleicht das Besondere an den Stadtrundgängen von uns sind, die sind nicht für die Leute gemacht, die neu in der Stadt sind, sondern die Stadtrundgänge, die wir gemacht haben, sind für diejenigen, die schon länger hier sind und ihre Stadt nochmal neu kennenlernen wollen.
Das ist ja sehr schön, weil wenn man mal die ausgetretenen Pfade verlässt, man hat ja immer die gleiche Peripherie und die gleichen Wege und allein schon mal nach oben zu gucken, zur Seite zu gucken oder mal einen anderen Weg zu gehen, kann ja nicht nur Ghost Science oder andere Dinge, man erlebt eine Stadt ganz anders, wenn man mal die Pfade verlässt.
Auf jeden Fall. Und dazu wollen wir anregen. Und wir wollen uns auch, Stadtrundgänge sind so gemacht, dass sie niemanden brauchen, der mitläuft. Also es ist nicht so, dass wir jetzt ein Angebot haben, dass man buchen kann und dann kommt jemand und führt mit einer Laterne durch die Stadt oder sowas. Das kann die Touristinfo alles schön machen und zum schönen mittelalterlichen Erfurt. Das interessiert uns nicht, sondern wir wollen das so machen, dass man das selbst auf dem Smartphone sich runterladen kann und dann erzählen einem authentische Leute aus beispielsweise der Zeit, wie sie das erlebt haben. Also wir haben 6 verschiedene gemacht. Einer davon ist zum Beispiel der, wo über Musik und Subkultur der 80er Jahre berichtet wird. Und da berichten Leute, die damals Jugendliche waren, wie sie in ihrer Musikkultur gelebt haben, an welchen Orten sie sich getroffen haben, was sie konsumiert haben, wie sie gewesen waren. Das ist total spannend.
Da hören wir gleich mal rein. Ein weiterer Actionbound ist sozialistische Architektur in Erfurt, und das ist ein 3-stündiger Rundgang, den muss man auch nicht durchmachen, oder?
Den muss man nicht durchmachen.
Hat der Kopfhörer, sind ganz praktisch, damit man andere nicht nervt, und dann den QR-Code. Es gibt so Karten, die in den Kartenständern hängen, oder auch auf eurer Homepage kann man das sicher auch runterladen und dann den QR-Code laden, und dann geht's los.
Dann geht's los, genau. Man spielt das so durch. Man sieht dann immer Fotos. Es ist ja jeder Interviewpartner, jede Interviewpartnerin hat einen Ort von uns zugewiesen bekommen, an dem kann man hinlaufen, muss man aber nicht. Man kann das auch komplett zu Hause machen. Und dann kann man dort an der Stelle stehen und kann sich dann eben die Ausführungen der jeweiligen Person anhören. Und das ist meistens ganz niedlich. Ich finde, also es ist wirklich berührende Geschichten, die da zum Teil erzählt werden.
Also eine andere Form der Stadtrundgang. Eine sozialistische Architektur hatten wir. Wem gehört die Stadt? 2,5 Stunden Rundgang durch die Stadt, und da geht es um Raumaneignung, Nutzung des öffentlichen Raums in Erfurt. Wer wird da interviewt? Kannst du verraten?
Ach, das ist ganz unterschiedlich. Da sind sowohl Leute dabei, die von Institutionen kommen. Kulturquartier zum Beispiel ist auch mit dabei. Ja. Da geht es auch, glaube ich, los. Aber es sind auch Leute dabei, die beispielsweise in den Parks bouldern gehen, also die über die Alltagsgegenstände klettern, über Skater wird Skater kommen zu Wort, die Jugendliche kommen zu Wort und sagen, welchen Raum nehmen wir eigentlich in der Stadt ein? Also es ist eine bunte Mischung, sag ich mal.
Ein weiterer Actionbound von Arbeit und Leben Thüringen ist Opposition und Widerstand, und da ist eine 1,5-stündigen Rundgang durch Erfurt zu den Orten, die exemplarisch für den Widerstand gegen die SED-Diktatur stehen und wo so herausragende Ereignisse politischen Wende 89, also zu verstehen, was war da vor über 30 Jahren. Das ist ja schon lange her, und da kommen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu Wort, und man kann auch an die Orte gehen.
Auf jeden Fall.
Wie sah es vorher aus? Wie sieht es jetzt aus?
Genau, und es ist so eine Ergänzung eigentlich zur Bildungsstätte in der Andreasstraße. Ne? Die Andreasstraße ist vor Ort, und das ist auch richtig und das ist auch gut, aber es gibt natürlich noch viele Akteurinnen und Akteure, die dort aktiv waren, die da vielleicht nicht so eine große Rolle spielen, und denen wollten wir da auch einen Raum geben.
Denknadeln, das ist ja an sich schon eine neue Geschichte in Erfurt, keine Stolpersteine, also für die Opfer der Nazi-Diktatur, und zwar die jüdischen Opfer vor allen Dingen, die ermordet wurden, und da gibt es in Erfurt Denknadeln, und dieser Rundgang beschäftigt sich mit den jüdischen Bürgerinnen und Bürgern die umgebracht worden sind.
Genau, da haben wir mit Radio Frei zusammengearbeitet. Das ist ja etwas, wofür Radio Frei auch mal den Medienpreis Mitteldeutschland, den Rundfunkpreis Mitteldeutschland gewonnen hat, wo die Geschichte der Personen, die auf den Denknadeln, an die gedacht wird, die wurden da sozusagen recherchiert, wurden eingesprochen, und man kann dann zu den Denknadeln gehen, kann sich die Geschichte auf den Kopfhörern anhören, weiß dann etwas mehr über die Leute, an die hier gedacht wird.
Hast du den Preis nicht abgeräumt seinerzeit?
Ja, zu seiner Zeit, ja, ja.
Zeit, da warst du Redakteur bei Radio Frei und hast abgeräumt, und dann bist du, das ist schön, habe ich schon wieder ganz vergessen, herzlichen Glückwunsch noch. Die Partizipation und Mitbestimmung, 2,5 Stunden Rundgang durch Erfurt, und da geht es auch um die Frage, wem gehört die Stadt, wer entscheidet was, werden politische Entscheidungen in Verwaltung, in Stadträten oder was gibt es, wie kann ich mitreden und mitbestimmen, ist das die Idee?
Das ist absolut die Idee, und das ist so entscheidend, ne? Also für uns als politische Bildner natürlich, das ist so ein Kernthema, nicht nur darüber sprechen, sondern auch ins Handeln kommen. Wir als Bildnerinnen und Bildner, wir kommen nicht ins Handeln, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir wollen auch niemanden dazu sozusagen zwingen zu handeln. Aber wenn sich über Politik, über Verwaltung beschwert wird, dann ist das relativ einfach. Wichtiger und ein Gewinnbringender für alle Seiten ist, wenn man sich dann engagiert und mitmacht. Und da gibt es unterschiedliche Wege. Es bedeutet nicht automatisch, dass man sich in so einen Stadtrat wählen lassen muss und dann im Stadtrat irgendwie zu sein, sondern man kann auch einfach, man kann in verschiedenen Aktionen in verschiedenen Initiativen, beispielsweise auch in den Ortsteilen oder in den Stadtvierteln aktiv werden und kann dort irgendwie Sachen mitmachen, mitbestimmen. Das ist ganz schön.
Ich glaube, ich nöle lieber. Das ist einfach die da. Ich hasse
und
die.
Und das will dir auch keiner nehmen.
Na gut. Du bist ja berufener Bürger auch. Das heißt, du bist nicht gewählter Stadtrat, aber hast dich einspannen lassen oder bist gefragt worden und bist zu einem Thema in einem Ausschuss. Und obwohl du kein Stadtrat bist, kannst du dort mitarbeiten. Das ist die Idee von einem berufenen Bürger?
Das ist die sachkundige Bürger, ist der offizielle Titel.
Also sachkundig.
Genau, sachkundig. Das ist so gedacht, diejenigen, die sich für so ein Stadtratsamt aufstellen lassen, die machen das ja ehrenamtlich. Und es ist ein nicht unerhebliches Ehrenamt, auch wenn wir gerne auf den Stadtrat manchmal schimpfen, nehme ich mich da auch nicht raus, aber das ist eine ordentliche Knochenarbeit. Mhm. Und die müssen ja in ganz vielen Ausschüssen sitzen, gerade wenn es kleine Fraktionen sind, haben sie nicht so viele Leute, dann sind sie in mehreren Ausschüssen. Und da ist die Idee, die man sich da gegeben hat, man nimmt sachkundige Bürger, die dann eine Ahnung davon haben und die dann die Stadträtinnen und Stadträte dabei unterstützen, eben Entscheidungen ordentlich vorzubereiten und zu treffen. Ich als berufener Bürger darf nicht mitstimmen, ne? Mhm. Das dürfen wirklich nur diejenigen, die von der Bevölkerung gewählt wurden, aber ich kann eben Fragen stellen, ich kann mit beraten, ich kann kritische Anmerkungen machen, man darf mir nicht das Mikrofon abdrehen und das ist meistens total spannend.
Ich kann nicht das, ich hasse dich so sehr, du. Die tiefe Stimme ist schön. Musikszenen und Subkulturen. Ich hatte damals hier, wie heißt es, wo die, also tief, Death Metal.
Death Metal.
Ein weiterer Actionbound und der letzte für heute, der Actionbound von Arbeit und Leben Thüringen. Musikszenen und Subkulturen der 80er Jahre in Erfurt. Zweistündiger Rundgang zu den Orten, an denen im letzten DDR-Jahrzehnt eine große Rolle gespielt haben und an dem legal und illegal getanzt, gefeiert und geträumt wurde. Also ich weiß, hier nebenan war der Bananenkeller, IOZ.
Auch das ist eine Station,
Autonome Jugendzentrum. Da habe ich noch mit zugearbeitet, um Leute zu finden, die sich da noch erinnern. Und da war ja auch Radio Frei damals, es noch illegal gesendet hat. Und da haben Konzerte stattgefunden. Natürlich illegal und so. War herrlich. Jetzt sind ist es auch hübsch schön geworden. Und da könnten wir, haben wir die Zeit noch, die paar Minuten, einen kurzen Ausschnitt hören vom Heavy Metal Steffen.
Genau, vom Heavy Metal Steffen, der spricht aus Daberstedt vom Stadtweg 3. Da war damals heute ein Wohnhaus. Damals war da die Kneipe der Hirsch drinne gewesen und da haben sich die Mettler getroffen.
Ja. Und wer parallel nochmal ein bisschen schauen will, auf Arbeit und Leben durchgeschrieben, -thüringen.de. Gleich oben ist der Artikel. Erfurt einmal anders erleben. Die thematischen Stadtrundgänge sind, kann man draufklicken. Da kommen die Karten, die sehr schön gestaltet sind und dann auch der QR-Code. Und dann kann man sich mit dem Handy scannen und man kann es auch am Handy natürlich sich anschauen. Wir hören jetzt den Actionbound zum Thema Musikszenen und Subkulturen der 80er Jahre in Erfurt.
Ich glaube, wir hießen Metaller oder Heavies. Heavies war so der Begriff. Die einen haben gesagt, die Heavies oder die Metaller. Lange Haare waren Pflicht. Ich hatte Pech. Bei mir haben sie dann gerade, als es interessant wurde, haben sich verabschiedet. Dann versucht man sie trotzdem so lange wie möglich zu halten. Vorne wenig, hinten lang. Sah nicht immer toll aus, aber man hat sie auch nicht abgeschnitten, weil lange Haare war damals definitiv Pflicht. Da ich groß bin, war bei mir das Problem, überhaupt Jeanshosen zu bekommen. Ich hatte Glück. Bei uns haben Vietnamesen gewohnt. Da habe ich mir Jeans nähen lassen und habe die auch schön eng nähen lassen. Das war damals normal. Manche hatten diese Streifenhosen. Lederhosen waren angesagt, unglaublich damals, Lederjacken. Ich habe mir auch von den Vietnamesen eine Lederjacke nähen lassen, weil käuflich zu erwerben im Laden war ja damals kaum. Und dann hat man die noch mit Aufnähern geschmückt, wenn man sie bekommen hat. Möglichst Nieten, wir haben uns Nietenarmbänder selbst gemacht. Nach Suhl gefahren, weil man hörte, da in Suhl gibt's Nieten zu kaufen. Gehst in den Laden, darfst aber nur 200 Nieten kaufen, sprichst deine Oma auf der Straße an, ist kein Witz. Die geht auch nochmal in den Laden rein, gibst ihr Geld, kauft nochmal 200 Nieten, wo keiner in dem Laden auf die Idee kommt. Das kann doch nicht stimmen. Verkaufen hier im ganzen Monat mal 3 Nieten. Und jetzt kommt eine Oma rein, kauft 200 Nieten und vor 10 Minuten war hier ein Langhaariger und hat auch 200 Nieten gekauft. Aber am Ende fährst du mit 400 Nieten nach Hause und machst dann wirklich mit viel Aufwand in tagelanger Arbeit, bastelst du dir einen Nietengürtel selbst. Heute kaufst du den bei EMP. Für 10, 20, 30 Euro. Damals hast du dir eben einen Gürtel gekauft und hast selber einen Nietengürtel draus gemacht. Ich habe in der Optima gearbeitet, habe dort Maschinen repariert und general überholt. Und wir hatten dann, wenn wir die alten Maschinen auseinandergenommen haben, hatten wir so doppelt- und dreireihige Ketten. Im Büromaschinenwerk haben wir die dann verchromen lassen und haben uns Gürtel selber gebaut. Kettengürtel sah mega cool aus, hatte auch nicht jeder. Also jeder hat versucht, da irgendwie aus der Szene, Judas Priest war damals so eine der Bands, die da das geprägt haben mit Leder, Nieten, Nietenarmbändern. Und das haben wir alles versucht, bis zum Exzess nachzumachen.
Meine Güte, ich hatte jetzt Lust weiterzuhören. Den Kauf der Nieten, der Oma hat Nieten gekauft und herrlich. Das war ein Ausschnitt aus dem Action-Bound Musikszenen und Subkulturen der 80er Jahre in Erfurt, produziert von Arbeit und Leben Thüringen. Auf der Seite arbeitundleben-thüringen.de gibt es natürlich die Action-Bounds auch nochmal zu sehen, einen Link drauf. Oder in den Kartenständern immer so zweifarbige Karten, sehr, sehr einfach, sehr klar. Und da sind die QR-Codes zu sehen. Johannes, wir könnten jetzt noch über weitere Projekte reden, aber vielleicht im Ansatz, welche Wege ihr geht in der politischen Bildung, kann man auf der Seite sehen, aber worauf freust du dich in der Zukunft?
Worauf ich mich, glaube ich, am meisten im Moment freue, ist tatsächlich auch diese Beschäftigung mit der künstlichen Intelligenz. Ja. Und wie setzen wir die gewinnbringend für alle in der politischen Bildungsarbeit ein? Wir sind da auch zum Beispiel bei der TLM im Austausch der Thüringer Landesmedienanstalt über die Frage, wie können wir damit gut umgehen? Wir arbeiten da in der Fachgruppe mit. Und ich will in diesem Jahr auf jeden Fall auch noch eine Seminarwoche mit Jugendlichen umsetzen, wo wir uns intensiv mit KI auseinandersetzen. Was wird es für die Zukunft bereithalten? Aber eben, wo wir auch mit KI-Modellen rumspielen werden und ausprobieren werden. Was können wir denn da rausholen? Wo gibt es auch Grenzen? Ne? Auch das ist ein Thema, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Wo sagen die Entwicklerinnen und Entwickler, nee, hier geht's nicht weiter. Hier diese Sachen, diese Prompts darfst du nicht eingeben, weil so eine KI kennt natürlich da eigentlich keine Grenzen. Und das wird dann von Menschen, da gibt's ja dann diese berühmten KI-Fabriken in irgendwelchen Ländern, wo Leute dann Prompts prüfen müssen und rausfinden müssen, was macht denn die KI dann, wenn ich das und das eingebe. Genau, über solche Sachen will ich mich auf jeden Fall mit Jugendlichen austauschen.
Und es ist natürlich immer gut zu spielen, also selber, also es ist ja relativ einfach, ChatGPT aufzurufen, loggt man sich ein mit dem Google-Konto oder mit einem anderen Dings und probiert mal los, da kann ja nichts kaputt gehen. Und das Gleiche ist auch mit dem Bildgenerator, das kann man auch über zum Beispiel Bing oder bei Midjourney ist es ein bisschen komplizierter, aber gibt ja an verschiedene Plattformen, wo das auch geht. Einfach mal zu testen, zu probieren, ist immer gut, um zu wissen, worüber reden die oder worüber reden wir eigentlich.
Auf jeden Fall. Das Schöne ist auch, dass es inzwischen so Umwege gibt, wo man ChatGPT beispielsweise datenschutzkonform nutzen kann, insofern als dass eine Webseite für mich die Anfrage bei ChatGPT stellt, sodass ich nicht meine E-Mail-Adresse oder meine Profildaten hinterlegen
muss. Das geht auch, ne? Ja. All das und weiteres und den Kontakt zu Johannes Chemnitz von Arbeit und Leben Thüringen kann man natürlich auf der Seite bringen oder über Radio Frei, je nachdem. Wenn ihr euch für ein Bildungsangebot interessiert oder sagt, ach Mensch, ich will mich damit mal beschäftigen, könnt ihr mal zu uns an die Schule kommen oder was gibt's da eigentlich? Es ist ein weites Feld. Vielleicht kommst du ja mal wieder, ich würde mich sehr freuen, als Freund von Radio Frei. Immer gern gesehen und vor allem gehört, Johannes Chemnitz von Arbeit und Leben Thüringen, dir einen wundervollen Tag und bis bald mal wieder.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.